Liebe Gemeinde, ab heute können wir endlich guten Gewissens die schönen Lieder hören, die wir nur ein paar Wochen im Jahr hören wollen und die wir am Ende nicht mehr hören können. Last Christmas, I gave you my heart. Oder Mary's Boy Child, Feliz Navidad. Ich weiß nicht, was ihr da so für Hits habt. Ich neige sonst eigentlich nicht allzu sehr zum Kitsch, aber in der Adventszeit mache ich eine Ausnahme. Mir ist das eigentlich nicht mal mehr peinlich heute. Eines dieser Lieder, die man immer wieder im Radio hört, ist Driving Home for Christmas von Chris Rea. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da singt einer im Auto auf dem Weg nach Hause ein Lied voller Vorfreude auf Weihnachten. Und er malt sich aus, wie er Weihnachten bei seinen Lieben zu Hause sein wird, und er nennt das die Füße auf heiligen Boden setzen. Als Student bin ich mit meiner Ente manches Mal von Tübingen nach Nordfriesland hochgefahren mit diesem Lied im Ohr zu meinen Eltern und habe mich gefreut. Nach Hause kommen, zu Hause sein, sich geborgen fühlen, am richtigen Platz sein, Weihnachten feiern. Wie schön. So schön die Lieder und die Süßigkeiten und das Brauchtum in dieser Jahreszeit auch sind, alle Jahre wieder durchkreuzen die liturgischen Texte des evangelischen Kirchenjahres unsere Neigung, den Advent als vorgezogene Weihnachtszeit zu begehen. Diese Texte weisen auf etwas ganz anderes hin. Advent ist Vorbereitungszeit auf die Ankunft unseres Herrn, aber nicht als Baby. Das Thema ist durch. Wir erwarten sein Kommen als Richter und als Heiler der Welt. Die Adventszeit stellt uns 4 Wochen lang vor die Frage: Bist du bereit dafür, dass er kommt? Hältst du es aus bis dahin? Hältst du an deinem Glauben, an deiner Liebe, an deiner Hoffnung fest, bis es soweit ist? Oder fängst du an zu resignieren? Wirst du bitter und zynisch und fanatisch inmitten der Prüfungen und Herausforderungen, die wir zu bestehen haben? Gerade jetzt, wo sich die Menschen auseinanderdividieren am Thema Corona-Impfung, wer weiß, ob es in diesem Jahr ein Driving Home for Christmas geben wird? Wer weiß, wie viele Familien jemanden in Quarantäne oder im Krankenhaus oder noch Schlimmeres haben werden? Zum zweiten Mal Weihnachten mit Pandemie und steigenden Ansteckungszahlen, wann hört das endlich auf? Manchmal ist es hilfreich und tröstlich, zurückzuschauen zu den Menschen vergangener Jahrhunderte und festzustellen, die hatten auch schwere Zeiten, oft noch schwerere. Irgendwie haben sie es hindurch geschafft, weil sie etwas hatten, das ihnen Hoffnung gegeben hat. Die Menschen zur Zeit des Propheten Jeremia haben miterlebt, wie innerhalb kurzer Zeit all das zusammengebrochen ist, was für sie Heimat bedeutet hat. Feindliche Heere haben ihre schöne Stadt Jerusalem zerstört und geplündert, ihren Tempel niedergebrannt, den Ort, wo Gott seinen Namen hatte wohnen lassen. Der Tempel, das war ihr inneres Zuhause, Mittelpunkt der Herzen und Gebete des Volkes Israel. Dieses Volk war zu Jeremias Zeiten schon durch schwere Prüfungen gegangen und stark dezimiert worden. 130 Jahre vorher hatte ein anderer Krieg 10 der 12 Stämme Israels in alle Winde zerstreut. Nur Juda und Benjamin waren geblieben in dem kleinen Zwergstaat Juda. Und auch der war jetzt untergegangen. Der König verschleppt und gedemütigt, die Nachkommen oder seine Kinder ermordet. Anderen Kleinstaaten ist es damals genauso gegangen. Ihre Bewohner haben aufgehört zu existieren als eigenständige Völker und Religionsgemeinschaften. Sie sind aufgegangen im Staatsvolk fremder Großmächte. Nicht so das kleine Volk aus dem kleinen Staat Juda. Sie haben die Hoffnung bewahrt, dass ihr Gott mit ihnen noch nicht fertig ist. Vielleicht oder wahrscheinlich sogar hatte Jeremia einen großen Anteil daran, dass sie das Hoffen nicht verlernt haben. Jeremia, der seinem Volk im Namen Gottes Worte ausgerichtet hat, wie die, die uns heute als Predigttext empfohlen sind. Ich lese aus dem Buch Jeremia Kapitel 23, die Verse 5 bis 8. Sieh, es kommen Tage, Spruch des Herrn, da lasse ich für David einen gerechten Spross auftreten, und dieser wird als König herrschen und einsichtig handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Land. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden, und Israel wird sicher wohnen. Und dies ist sein Name, den man ihm geben wird: Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Darum, sieh, es kommen Tage, Spruch des Herrn, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten heraufgeführt hat aus dem Land Ägypten, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat aus dem Land des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie versprengt hat. Dann werden sie auf ihrem eigenen Boden wohnen. Gott hat seinen ewigen Bund mit dem Haus Davids nicht gekündigt. Auch nicht seinen ewigen Bund mit dem Volk Israel. Das ist Jeremias Botschaft im Namen Gottes. Es wird einer kommen aus der Familie Davids, der König sein wird über Gottes Volk. Ein gerechter König. Er wird ganz Israel sammeln und in Sicherheit bringen. Juda und auch das versprengte Israel. So bedeutend wird das sein, was er tun wird, dass man Gottes Namen danach nennen wird. Die Großtat Gottes war für Jeremias Zeitgenossen seit Jahrhunderten der Exodus, die Befreiung Israels aus der Knechtschaft in Ägypten, der Zug durch die Wüste ins Land Kanaan. Das war Israels starkes religiöses Narrativ. Es hat Identität und Zusammenhalt Halt gegeben, trotz aller Verschiedenheit, und das tut es bis heute. Aber der gerechte Spross aus dem Haus Davids wird etwas tun, das ein neues Narrativ schaffen wird, eines, das das Alte überbieten wird. Er wird ihnen ihren Mittelpunkt zurückgeben, den Mittelpunkt für ihre Herzen und Gebete. Sie werden ihre Füße wieder auf heiligen Boden setzen. Als Christen sehen wir Jesus durch die Worte Jeremias leuchten. Der gerechte Spross, das ist das Kind in der Krippe im Stall von Bethlehem, der Stadt Davids. Die verschleppten Judäer hat er allerdings nicht nach Hause gebracht, die waren schon zurück. Auch die verstreuten Stämme Israels hat er nicht im wörtlichen Sinne zurückgebracht. Aber Jesus hat 12 Jünger berufen, als Symbol für ein erneuertes Israel. Und er hat sie ausgesandt, seine 12 Jünger, alle Völker zu Jüngern zu machen. Der ganzen Menschheit ist er zum Mittelpunkt geworden für ihre Herzen und Gebete. Im Glauben an ihn, so schreibt der Apostel Paulus, liegt unsere Gerechtigkeit. So weit, so gut. Vielleicht tröstet das uns. Für die Verschleppten in Babylon war Jesus keine Option. Sie konnten ihn noch nicht sehen. Aber gerade diese Menschen wollte Jeremia trösten und ihnen Mut machen. Was war für sie tröstlich und hilfreich in Jeremias Worten? Jeremia war ein realistischer Mensch. Er hat den Menschen im Exil nichts vorgemacht. Suchet der Stadt Bestes. Auch diese Worte sind von Jeremia, und ihm war klar, das Exil ist so schnell nicht zu Ende. Das wird dauern, lange dauern, Jahrzehnte. Und in der Zwischenzeit geht das Leben weiter. Ein Leben, das gefährdet ist, in Nostalgie oder in Bitterkeit zu verkümmern, das gefährdet ist, die eigenen Wurzeln zu verleugnen. Und diesen Gefährdeten im Exil sagt er: Arrangiert euch mit dem, was jetzt ist. Auch wenn es euch nicht gefällt, macht das Beste draus. Ihr lebt jetzt. Die Vergangenheit ist vergangen. Die Zukunft, die gehört euren Nachkommen. Ihr müsst euer Leben unter den gegebenen Umständen hier und jetzt leben. Und ihr habt die Kraft, es in kleinen Schritten besser werden zu lassen, dieses Leben. Mehr könnt ihr nicht tun. Aber dieses Wenige, das sollt ihr auch tun. Und vor allem öffnet die Augen für das, was jetzt schon im Kleinen geschieht. Sieh, es kommen Tage, da lasse ich für David einen gerechten Spross auftreten. Du kannst diesen König nicht herbeizaubern. Der ist vielleicht noch gar nicht geboren, aber sieh doch, bevor du etwas ernten kannst, muss etwas gesät sein. Und die Saat beginnt mit einem kleinen, zarten, grünen Halm aufzugehen. Man kann den ganz leicht übersehen, man kann ihn auch niedertrampeln oder nach ihm Ausschau halten und sehen, was aus ihm werden kann. Hoffnung haben, da wächst etwas, das am Ende etwas Großes sein kann. So ist doch alles im Leben. Es beginnt ganz unscheinbar. Was konnten die Zuhörer Jeremias im Exil für kleine grüne Helmchen aufwachsen sehen? Eigentlich viele. Wenn sie nur nicht eindimensional dachten und meinten, Hoffnung kann nur von der Politik kommen oder vom Widerstand. In Babylon haben die Weggeführten einen neuen Zugang zu ihrem Gott gefunden. Sie haben dort die Synagoge erfunden. Gab es vorher nicht. Sie haben die Urform der Tora in Babylon zusammengestellt und damit den Grundstein oder Grundstock für die Heilige Schrift gelegt, für die Buchreligion im Prinzip. Sie haben selbstkritisch ihren Untergang reflektiert und sie haben ihr Vertrauen auf Gott nicht verloren, sondern erneuern lassen, auch durch die Botschaft der Propheten. Ihr Vertrauen auf diesen Gott, der sie nicht verlassen hat, der seinen Bund hält, war so groß, dass sie sich ohne Land und ohne Tempel ganz neu erfunden haben als Glaubensgemeinschaft. In Babylon wurden aus den Judäern die Juden. Eine Weltreligion ist dort geboren worden. Und nebenbei wurden jüdische Kinder in Babylon geboren und sind aufgewachsen, auch welche aus dem Haus Davids. Wer hinsehen wollte, der konnte manches sehen, was hoffen ließ. Aber der musste das gewohnte Sehen hinter sich lassen und offen sein für etwas ganz Neues, das Gott schaffen kann, das es noch nie gegeben hat. Das Leben mit dem Gott Israels ging weiter, ganz anders als bisher, aber doch irgendwie vertraut. Mit einem kleinen Spross beginnt auch Weihnachten. Da beginnt etwas Großes, ganz klein. Das Kind in der Krippe, klein und machtlos, aber in ihm wächst eine Macht heran, die die Welt aus den Angeln gehoben hat. Nicht mit Gewalt, sondern mit Sanftmut. Darauf waren nur wenige vorbereitet. Die Jünger Jesu konnten das nicht sehen, wozu er gekommen ist. Wir lesen gerade in der Bibelstunde das Markus-Evangelium und Stunde für Stunde merken wir, die haben es nicht verstanden. Und selbst noch, als der Einzug in Jerusalem erzählt wird, da verstehen sie es nicht, was da eigentlich passiert. Die Jünger Jesu meinten, Jesus sei ein Partisanenführer, der sich in Jerusalem zum König der Juden krönen lassen will. Und bis zum Schluss meinen sie, das ist seine Mission. Nur der Bettler Bartimäus, der ehemals Blinde, dem Jesus die Augen geöffnet hat, der konnte sehen, wer Jesus ist. Sohn Davids, der König, der auf einem Esel kommt, sanftmütig. Seine kleine Bewegung war ein grüner Halm im braunen Acker. Ganz unscheinbar. Wer hätte gedacht, dass er zu einer Weltreligion mit Milliarden Anhängern heranwächst, dieser kleine Halm. Viel ist gewachsen und geworden seither. Vieles hat sich verbessert in dieser Welt. Die allgemeinen Lebensumstände der meisten Menschen auf diesem Planeten, die Ernährungssituation, die Gesundheit, der Bildungsgrad, die Menschenrechte zum Beispiel. Man muss nicht immer nur das Schlechte sehen, aber auch das gibt es natürlich. Der Raubbau an unserer Schöpfung ist unser drängendstes Menschheitsproblem, noch größer als die Seuche, die uns gerade in Atem hält. Unsere Welt ist nicht heil und auch Gerechtigkeit ist nicht da. An vielen Stellen, so wie Jeremia es prophezeit hat, das steht noch aus. Man kann auch heute an dieser Welt verzweifeln, bitter werden oder zynisch, fanatisch sogar. Wir erleben das gerade. Wir brauchen Trost und Hoffnung und Frieden. wie die Menschen zu Jeremias Zeiten. Etwas, das uns nach Hause kommen lässt. Etwas, wo wir den Eindruck haben, hier berühren unsere Füße heiligen Boden. Advent ist genau in der Zeit, in der es immer dunkler wird. In der dunkelsten Nacht ist Weihnachten, aber 4 Wochen lang vorher wird jeder Tag ein wenig kürzer und jede Nacht ein wenig länger. Trotzdem und wohl gerade deshalb geht es im Advent um das Licht, das kommt. Advent bedeutet eine Aussicht haben, einen Spross sehen, die Dunkelheit aushalten, aber schon einen Lichtfunken sehen. Das zu verstehen scheint mir im Advent besonders wichtig zu sein, besonders in diesem Jahr. Pünktlich zum ersten Advent gibt es eine neue Corona-Variante. Vielleicht kommt ein neuer Lockdown für alle, der unsere Pläne über den Haufen werfen kann. Das ist auch eine Art von Exil, wenn man so will. Wir können nicht dort zusammenkommen, wo für uns innere Heimat ist. In der Familie, in der Gemeinde, unter Freunden, im Verein, wo auch immer. Aber wenn wir auf Jeremias Worte hören, dann müssen wir daran nicht verzweifeln. Suchet der Stadt Bestes mit den Mitteln, die ihr habt. Hier und jetzt und heute, im Internet, das viele von uns verbindet, am Telefon oder durch Singen auf dem Balkon. Auch das gibt es wieder in diesem Jahr am 25.12. Ich schicke euch die Liederblätter rechtzeitig. Macht das Beste aus eurer Situation. Tut auch etwas für euch selber, wie die Juden im Exil es getan haben. Transformiert euer Vertrauen auf Gott auf ein neues Level. Hängt nicht dem Verlorenen nach, als gäbe es nur das und als wäre das das einzig Mögliche und Richtige. Gott ist ein lebendiger Gott und er lässt in jeder Krise zarte neue Pflänzchen aufwachsen. Kirche bekommt neue Ausdrucksformen. Sie ist nicht an Gebäude gebunden. Kirche bedeutet Beziehung zwischen Gott und Menschen und zwischen Menschen untereinander. Diese Beziehungen sind vielgestaltiger geworden in der Pandemie. Das hätte sonst vielleicht Jahrzehnte gebraucht oder wäre nie geschehen. Gott wirkt auch im scheinbaren Chaos. Wir können das nicht beseitigen, das Chaos. Wir können es vielleicht verlängern. Aber wir können die Hoffnung wachhalten, dass Gott mit uns noch nicht fertig ist. Ganz im Gegenteil, er hält an uns fest und an seinem neuen Bund, den er in Christus geschlossen hat, mit allen Menschen. Auch den hat Jeremia prophezeit, einen neuen Bund, der uns Gottes Weisung ins Herz hineinschreibt, der alle Schuld vergeben sein lässt und der Erkenntnis Gottes schafft, für Große und für Kleine ganz unmittelbar. Wir leben in diesem Bund und wir dürfen uns sicher sein, dass Gott ihn bewahren wird. Durch alle Nöte hindurch. Er wird kommen und seine Schöpfung neu machen. Er wird retten und er wird richten in Gerechtigkeit. Bis dahin ist Advent, dunkle Zeit, die manchmal noch dunkler wird. Aber mitten im Dunkeln wächst etwas auf. Seht ihr es? Dahin wollen wir schauen in unserer Machtlosigkeit gegenüber dem Dunkel. Und unser gemeinsamer Blick auf den kleinen Spross der Hoffnung, hält uns zusammen in all unserer Verschiedenheit. Er ist der heilige Boden, auf den wir unsere Füße setzen, dieser gemeinsame Blick. Egal, ob wir körperlich im selben Raum sind oder übers Internet miteinander verbunden sind. Advent bedeutet eine gemeinsame Aussicht haben auf den, der kommt. Man kann das als Vertröstung hören, wenn nichts weiter daraus folgt. Aber es folgt etwas daraus. Unsere Aufgabe, unser Auftrag in dieser Zeit ist das stille Hinsehen, das Suchen des Kleinen, das schon keimt und wächst, das Gestalten dessen, was ist und was geht. Auch wenn es lange dauert, das Exil, nicht erstarren in Nostalgie und Zynismus und Bitterkeit, nicht fanatisch werden. Gott ist da, auch jetzt. Er ist mit uns und er steht zu seinem neuen Bund. Lassen wir uns doch Mut machen von Jeremia an diesem ersten Advent. Was geschieht, das geschieht nicht an Gott vorbei. Er ist gerecht und weise und er lässt sich nicht festlegen auf Narrative der Vergangenheit. Er schafft Neues, noch Größeres und wir sind ein Teil davon. In diesem Sinne wünsche ich uns einen gesegneten Advent. Amen.